ARD Sounds.
Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Es beginnt oft ganz harmlos, ein bisschen Niesen, ein Jucken oder auch mal ein Hustenreiz. Doch was ist, wenn mehr dahinter steckt? Allergien betreffen Millionen im Alltag und ganz besonders auch im Beruf. Vom Friseur bis zur Bäckerin, vom Handwerker bis zur Pflegekraft. Unsichtbare Auslöser können die Gesundheit ernsthaft gefährden. Die Frage ist, welche Risiken gibt es und wie erkennt man berufsbedingte Allergien und was können wir dagegen tun? Darüber spreche ich heute in einer neuen Podcast-Folge von Dienstags direkt. Bei mir im Studio sind Dr. Matthias Gebhardt, er ist Hautarzt in Zwickau. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Professorin Monika Raulf, sie ist Abteilungsleiterin vom Kompetenzzentrum Allergologie Immunologie. Das gehört zum Institut für Prävention und Arbeitsmedizin bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung und es ist wiederum ein Institut der Ruhr-Universität Bochum. Und da genau ist sie uns auch zugeschaltet. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Das war sehr lang, aber hoffentlich noch verständlich. Herr Lüdecke ist bei uns, Jörg Lüdecke. Er ist Innungsobermeister der Friseur- und Kosmetikinnung Chemnitz, Mittelsachsen, Zwickau. So, wunderschönen guten Abend auch Ihnen.
Guten Abend.
Herr Dr. Gebhardt, ich möchte gerne mit Ihnen beginnen. Wenn wir von Allergien sprechen, nur noch mal so für den kleinsten gemeinsamen Nenner, was genau passiert da eigentlich im Körper, so dass es jeder versteht?
Ja, Allergien gibt es ja verschiedene Arten. Es gibt die Allergien, die uns als Heuschnupfen, als Allergie auf der juckenden Haut bekannt sind. Das sind teils Allergien, die durch Stoffe, die in der Luft kreisen, ausgelöst werden, also Pollen, Hausstaubmilben, Schimmelpilze, Tierhaare, die wir einatmen und dadurch unseren Schnupfen oder unsere juckenden Augen provozieren. Mhm. Und dann gibt es die Allergien, die auf der Haut Reaktionen verursachen. Das kann vielleicht der eine oder andere Zuhörer hat es schon selbst einmal erfahren, ein Nesselfieber, eine Urtikaria, sagen wir in der Medizin, dazu auslösen. Dort können Allergien eine Rolle spielen, wie sie zum Beispiel bei Kontakt zu Quallen beim Baden auch durch das Nesselgift ausgelöst werden oder ähnlich wie bei der Brennnessel, die allerdings alles beides toxische Reaktionen sind, also praktisch durch die Giftstoffe ausgelöst. Aber das Bild ist letzten Endes das gleiche. Mhm. Im beruflichen Bereich kann man das zum Beispiel bei Köchen sehen, wenn sie Gemüse zubereiten, wenn sie Fisch zubereiten, wenn sie Obst zubereiten und haben eine Allergie, dann bekommen die Quaddeln auf der Haut beim Kontakt zu solchen Nahrungsmitteln.
Und was passiert da jetzt genau am Körper?
Das Immunsystem hat in Fällen von diesen Allergikern eine falsche Entscheidung getroffen. Mhm. Es hat sich entschieden, bei Kontakt zu diesen Stoffen Botenstoffe im Körper freizusetzen, die Juckreiz, Rötung, Schwellung, Wassereinlagerung verursachen. Mhm. Deswegen tropft die Nase, deswegen werden die Augen rot und jucken und deswegen juckt auch die Quaddel an der Haut. Mhm. Und dann gibt es Allergien, die im Gegensatz zu den eben von mir genannten eher eine verspätete Reaktion auslösen. Das heißt, der Kontakt muss mehrfach stattfinden oder muss über längere Zeit einwirken, bis dann die allergische Reaktion ausgelöst wird. Das typische Beispiel, was viele, viele Zuhörer garantiert auch selbst haben oder jemand kennt, der es hat, ist die Nickelallergie gegen Modeschmuck. Die jungen Mädchen lassen sich die Ohren stechen. Die Eltern sagen, na, das Geld muss noch nicht gleich für einen Platin- oder Goldohrring ausgegeben werden. Mhm. Man kauft die billigen Modeschmuckohrringe. Dann werden die getragen. Die ersten Tage und Wochen geht das gut und irgendwann beginnt das Mädchen dann zu sagen, jetzt beginnt mein Ohr zu jucken, das wird rot, das wird krustig. Das ist dann die verzögerte Form der Allergieauslösung, das, was wir auch als Ekzem im Alltag bezeichnen. Mhm. Ekzeme, das werden wir vielleicht heute im Laufe des Abends noch drauf kommen, müssen nicht immer allergisch bedingt sein, aber die allergischen Ekzeme haben eben oft diese längere Zeit, bis die Auslösung stattfindet. Mhm. Man muss sich erst einmal sensibilisieren, erst einmal empfindlich auf den Stoff werden und dann reagiert man aber immer wieder.
Jetzt habe ich mich nochmal nach Zahlen umgeschaut und da gibt es verschiedene Zahlen, zwischen 12 und 30 Millionen Menschen sind betroffen. Warum ist die Zahl nicht konkret? Warum ist das so?
Also es ist jetzt immer die Frage, welche Quellen jetzt hier benutzt werden. Die höchsten Zahlen resultieren immer dort, wo man Umfragen in der Bevölkerung macht. Mhm. Gerade das Thema Nahrungsmittelallergien wird natürlich sehr, sehr hoch bewertet in der Bevölkerung. Sehr viele Menschen glauben, eine Nahrungsmittelallergie zu haben. Oftmals sind es dann doch keine Nahrungsmittelallergien.
Sondern?
Das typischste Beispiel ist, der Patient kommt in die Sprechstunde, sagt, ich vertrage keine Milch. Dann frage ich, was passiert Ihnen? Ich bekomme Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall. Ja. Das ist ja der typische Fall der Laktoseintoleranz, der Milchzuckerunverträglichkeit, die man allein durch eine laktosefreie Variante dann natürlich auch vorbeugend behandeln kann. Es gibt aber natürlich auch Säuglinge, Kleinkinder und einzelne Erwachsene, die auf das Eiweiß in der Milch reagieren. Das ist dann eine echte Allergie, die man gerade eben im Säuglings- und Kleinkindalter ganz häufig findet. Mhm. Speziell auch bei den Kindern, die zur Neurodermitis neigen. Die kann im Laufe des Lebens wieder verloren gehen. Das ist auch sehr oft der Fall zum Glück. Bei einigen, wo sie halt bestehen bleibt bis ins Erwachsenenalter, da muss man dann wirklich darauf achten, dass man eben auch auf diese ganzen Milchproteine verzichtet
einfach. Ja. Also nehmen jetzt Ihrer Meinung nach die Allergien wirklich zu oder ist das nur ein Gefühl?
Die
oder?
Generelle Zunahme der Allergien, also gerade bei den Atemwegsallergien, Heuschnupfen, ist definitiv häufiger geworden. Ich glaube, die Kurve flacht sich etwas ab. Also die Zunahme ist nicht mehr so drastisch, wie es einmal in den 90er und 2000er Jahren war. Mhm. Aber natürlich ist die Prozentzahl unglaublich hoch. Also zwischen 20-30% der Bevölkerung wird ungefähr geschätzt, soweit ich jetzt unvorbereitet diese Zahl mal ins
Worst Gespräch. Case, ja, hab ich auch gefunden. Worst genau. Case, ein Drittel der Deutschen leidet unter einer Allergie. Und Tendenz, sagen Sie, es stagniert.
Stagnieren würde ich nicht sagen, aber die Kurve flacht sich etwas ab.
Wenn man jetzt die verschiedenen Generationen betrachtet, gibt es da Unterschiede?
Allergien können in jedem Lebensalter auftreten. Natürlich ist es schon recht häufig im Kinder- und Jugendalter, dass es dort beginnt. Aber viele Erwachsene bekommen auch die Allergien neu und haben nie etwas davon geahnt. Mhm. Das heißt also, auch 70-Jährige können noch neu allergisch werden. Ein schönes Beispiel für die Verteilung quer übers Leben ist die Insektengiftallergie. Der Stich einer Wespe oder einer Biene, der eine schwere allergische Reaktion macht, das kann sie mit 85 genauso treffen, wie wenn sie 5 Jahre sind.
Echt?
Ja. Das ist.
Wie oft kommt sowas vor?
Häufig, sehr häufig. Ja. Diese Allergie, ich will jetzt nicht vorgreifen, wenn wir vielleicht noch zur Behandlung kommen, ist sehr gut behandelbar, aber man muss sie natürlich erst einmal wahrnehmen. Das heißt, wenn der Patient vielleicht das erste Mal reagiert, schon Zeichen einer doch bedrohlichen Allergie hat und es zu Hause aussitzt und hat das Glück, dass nichts passiert ist, was natürlich sehr fahrlässig ist, dann wird er sagen, na gut, die Wespe saß auf irgendeiner falschen Pflanze, das hört man sehr oft. Das ist aber nie die Ursache von solchen Reaktionen.
Sondern die Wespe an sich.
Die Wespe an sich und das Gift der Wespe an sich.
Okay. Was ist die häufigste Allergie?
Ich denke schon, die Pollenallergie ist mit Abstand das häufigste und sicherlich die frühblühenden Pollen, die wir jetzt gerade alle einatmen, wenn es nicht gerade regnet wie heute.
Ja, ja.
Und die Gräserpollen.
Ja. Nun hört man ja immer öfter, dass das immer früher losgeht. Also die ersten Warnungen kommen ja schon im Januar.
Ja, ne?
Also da haben wir gerade die Weihnachtsgeschenke ausgepackt, geht es mit den Pollen los. Ja. Warum ist das so?
Spielt definitiv der Klimawandel eine Rolle. Das ist ja sehr umfangreich untersucht worden. Und ja, es gibt manchmal Jahre, wo es kaum noch einen Monat gibt, wo keine Pollen fliegen. Die letzten Pollen der Kräuter und Schimmelpilze zum Beispiel auch, die in der Natur vorkommen, können noch im späten Herbst fliegen und die ersten fangen eben Weihnachten schon wieder an. Erle und Hasel. Ja, das klingt wie ein Witz, ist aber wirklich in vielen Jahren so. Es gibt sicherlich Sondersituationen, wo viel Schnee liegt und die Bäume nicht aus der Winterruhe rauskommen, aber ganz häufig. Also im Januar fängt es oft an.
Also es gibt so gut wie keine Pause mehr.
Es gibt so gut wie keine Pause, aber zum Glück natürlich hat man meist nicht alle Allergien gleichzeitig als Betroffener.
Okay.
Man hat entweder die Frühblüher oder das, oder halt, wenn man unglücklich ist, doch eine Kombination.
Kommen wir ja auch nochmal drauf zu sprechen, auf diese ganzen Kombinationen. Nur nochmal, um das zu Ende zu denken, jetzt das ganze Medizinische. Was passiert eigentlich, wenn man sich da nicht drum kümmert, wenn man das nicht ernst nimmt? Wenn man sagt, ach komm, das ist ein bisschen Heuschnupfen.
Also es gibt ja, vielleicht hat es der ein oder andere unserer Zuhörer schon gehört, den Begriff des Etagenwechsels. Das heißt, die Nase und die Augen sind eben oftmals das, wo die Allergie anfängt. Es kann, wenn man sich gar nicht drum kümmert, zu einem Asthma werden. Das heißt, von der oberen Luftwegsetage wandert dann die Allergie noch auf die Lunge, auf die Bronchien und verursacht dann asthmatische Beschwerden, die vielleicht auch zu einem sich verselbstständigenden Asthma sich entwickeln können. Das ist
nur mal so, ja, dass wir uns das vorstellen können, wie viel Prozent der Allergiker gehen diesen Weg?
Das hängt auch wieder ein bisschen von den Allergenauslösern ab. Wenn zum Beispiel eine Tierhaarallergie nicht behandelt wird und das typische Beispiel ist ja, einer der beiden Partner hat eine Katze zu Hause, sie lernen sich kennen, der andere Partner kommt immer mal zu Besuch, merkt, die Nase schwillt zu, wenn ich bei der Freundin bin. Mhm. Und wenn man das dann einfach so toleriert, entweder gar nicht behandelt oder halt irgendwas sich kauft, was einigermaßen die Beschwerden unterdrückt, kann sich so eine Allergie schon sehr stark verstärken und auch die Lunge befallen. Und dann würde ich sagen, ist das ein relativ hoher Prozentsatz. Bei den Pollenallergien hängt es manchmal auch vom Jahr ab. Wenn man ein sehr stark zum Beispiel Birkenpollen-aggressives Jahr hat, dann finden wir auch viele Patienten, die auch einmalig in diesem Jahr dann auch asthmatische Beschwerden haben. Mhm. Man sagt im Prinzip, diese rein pollenassoziierten Asthma-Beschwerden sind im Vergleich, ich will jetzt nicht zu sehr positiv das Ganze darstellen, aber im Vergleich oftmals wirklich an die Pollen gekoppelt. Mhm. Aber es gibt natürlich auch hier Fälle, die ein Asthma entwickeln. Ich weiß nicht, was Frau Professor Rauf in dieser Frage antworten wird.
Machen wir gleich. Ich wollte erstmal das Medizinische machen, um dann auf die Berufe zu kommen. Was ist mit Neurodermitis?
Neurodermitis ist die Krankheit, die ja am häufigsten wirklich im Kleinkindesalter auftritt. Meist schon, wenn schwere Fälle sind, so nach dem dritten Lebensmonat beginnt das langsam, dass sich ein Ausschlag entwickelt. Der hält auch oft die gesamte Kleinkindphase an, wird dann wieder weniger. Das ist die Hoffnung, die man den Eltern auch immer geben kann. Egal, welche Therapie läuft, es gibt auch Selbstbesserungen bei Neurodermitis, die dann auch so von jeder Entwicklungsphase wieder ein bisschen weiter Verbesserungstendenz zeigen. Das Vorschulalter, die Pubertät, da geht es häufig dann erstmal weg und kann aber zu jeder Zeit des Lebens wiederkommen. Eine Neurodermitis ist immer eine Veranlagung, die man auch letztlich in sich trägt und die einem auch das ganze Leben bleibt. Mhm. Das heißt, es kann zum Beispiel auch, wenn es in der Pubertät weggegangen ist, in den Wechseljahren wieder durchkommen. Die Haut wird trockener, die Hormone nehmen ab, die Hautfeuchtigkeit wird schlechter und dann treten zum Beispiel wieder Neurodermitis-Schübe auf. Aber auch zu jeder anderen Zeit, berufsbedingt ausgelöst, kann auch eine Neurodermitis sich wieder verschlechtern. Mhm. Also es ist immer etwas, was man irgendwo in seinen Anlagen mit sich rumträgt und daran auch immer wieder mal erinnert wird.
Gibt es neue Allergieformen, die Sie vor 20 Jahren noch nicht kannten?
Es gibt interessante Allergieformen, die auch teils durch die Zeitungen schon gegangen sind. Das bekannteste ist diese Allergie gegen rotes Fleisch. Vielleicht haben Sie es mal gehört.
Noch nie.
Das ist die Hypothese, die am häufigsten jetzt zu lesen ist. Bei einem Zeckenbiss allergisiert man sich gegen die Substanzen, die die Zecke beim Biss überträgt. Und diese Allergie führt dann zu einer Reaktion, wenn man später rotes Fleisch isst. Das heißt Schweinefleisch, Rindfleisch, Hammel, diese roten Fleischsorten, auch für Innereien, wer gerne Innereien isst. Ich gehöre dazu, der kann da durchaus schwer reagieren, wenn er sowas zu sich nimmt, ausgelöst durch diese Allergie.
Durch einen Zeckenbiss. Kleinen Zeckenbiss oder wenn man mal so eine Zecke halt irgendwo stecken hat.
Ja, das ist so ein neu entdecktes Feld. Es gibt da auch weitere Dinge. Ich will mal so sagen, diese Dinge gab es wahrscheinlich auch vorneweg schon relativ lange, aber es wusste keiner, es hat keiner untersucht.
Genau. Welche Berufe besonders betroffen sind, das frage ich jetzt Professorin Monika Raulf. Welche Berufe sind denn besonders betroffen? Fangen wir mal so an.
ja, Berufe, in denen sie Expositionen mit bestimmten Stoffen haben. Und zwar, es gibt verschiedenste Arten, wenn man Hauterkrankungen sieht und Atemwegserkrankungen, das sind ja im Grunde die häufigsten beruflichen allergischen Erkrankungen. Und wenn wir, sage ich mal, die Atemwege betrachten, wo sich ein Asthma oder eine allergische Rhinitis, das heißt den allergischen Schnupfen, entwickeln kann. Das sind es Stoffe, so tierischen und menschlichen Materialien. Das sind die Landwirtschaft, das ist natürlich die Nahrungsmittelherstellung. Das sind verschiedene Berufe, die, sage ich mal, im Friseurbereich, in der Abfallwirtschaft, in der Gärtnerei, in der Verarbeitung und Umgang auch mit Tieren spielt da eine sehr große Rolle. Und hier können diese Berufe, können sich Allergien entwickeln.
Mhm. Gibt es so typische Allergieberufe, wo Sie sagen, das sind die Top 3?
Also bei den Atemwegsallergien sind es sicherlich die Bereiche mit Nahrungsmittelherstellung. Man hat sozusagen sehr, sehr viele Sensibilisierungen und Allergien, die dann zu Asthma führen, auch im Bäckerberuf, bei den mehlverarbeitenden Berufen.
Mhm. Nehmen diese Allergien auch zu oder werden sie jetzt nur besser entdeckt?
Ja, sowohl als auch. Also man hat natürlich viele mehr Personen, würde ich sagen, die mit einer allergischen Genese schon in den Beruf reingehen. Und man hat auch die Veränderungen durch den Klimawandel, durch den veränderten Lebensstil, was ja letztendlich auch dazu führt, dass wir häufiger allergische Probleme bekommen. Und man sieht natürlich, also statistisch sieht man, dass wir im Grunde eine Abnahme haben. Das liegt aber auch zum Teil an den mittlerweile sehr, sehr guten Präventionsmaßnahmen, die ergriffen werden können. Mhm. Und man hat Möglichkeiten, das viel besser zu entdecken.
Haben Sie da auch Beispiele für uns, dass wir uns das an konkreten Berufen vorstellen können?
Ja, man hatte in den 90er Jahren das Problem, den Umgang mit Latexhandschuhen im Gesundheitswesen. Man konnte fast sagen, jeder 10. Beschäftigte im Gesundheitswesen, der in Kontakt mit Latexhandschuhen und insbesondere auch mit dem latexhaltigen Puderstaub hatte, der in die Luft gegangen ist, hatte eine Allergie entwickelt und eine Sensibilisierung. Und dann hat man wirklich durch sehr gezielte Präventionsmaßnahmen, erstmal man hatte das Problem erkannt, man hat auch Forschung diesbezüglich betrieben, man hat auch die Diagnostik sehr, sehr gut verbessert und man hat die Hotspots entdeckt und dementsprechend ist man dann gemeinsam mit den Unfallversicherungsträgern, mit der Politik, mit der Wissenschaft, mit den Ärzten, hat man dann wirklich die Ursache entdeckt und das Problem beseitigt. Heute würde ich sagen, spielt im Gesundheitswesen eine proteinbedingte Latexallergie kaum noch eine Rolle.
Mhm. Wissen Sie, ich muss jetzt gerade dran denken an die Situation zum Beispiel am Bäckerstand oder an der Fleischtheke, wenn Verkäuferinnen und Verkäufer manchmal diese Handschuhe tragen, denke ich mir manchmal, ist es nicht besser, man wäscht sich einfach richtig die Hände, statt diese Plastikhandschuhe zu tragen?
Plastik ist häufig nicht das Problem, sondern Latex wäre das
meine
Problem.
Ich, das
aber
meine
Sie
ich,
haben
ja.
recht, das ist, sage ich mal, was diese Plastikhandschuhe eher das Problem machen, dass unter den Handschuhen wir eine gewisse Feuchtigkeit haben.
Genau.
Und das kann die Haut eher belasten. Mhm. Also sagen wir mal, ich glaube, man muss einfach für sich ein gesundes und zielgerichtetes Verhältnis zu den Handschuhen auch finden. Wann ist es wirklich sinnvoll, Handschuhe anzuziehen und wann eher, dass man, sage ich mal, darauf verzichtet oder die Hände sich häufiger desinfiziert oder auch wäscht.
Übertreiben wir es manchmal damit?
Es könnte durchaus sein, aber das hängt natürlich auch mit der eigenen Haut, gerade mit der Hautgesundheit zusammen, wie man sich da auch richtig verhält. Ne? Mhm. Und man muss natürlich sowohl Hautpflege betreiben als auch Hautschutz und das ist ganz entscheidend, gerade beim beruflichen Umgang mit entsprechenden Gefahrstoffen.
Mhm. Jetzt müssen wir uns mal hineinversetzen in die verschiedenen Berufe. Vielleicht, Herr Gebhardt, können Sie da noch mit diskutieren. Was sind so typische Frühwarnanzeichen, wo man sagen müsste, ich als Bäcker oder als Verkäuferin, die diese Handschuhe trägt, und zum Beispiel, dass ich sage, Moment mal, hier stimmt irgendwas nicht.
Bei der Entstehung von Ekzemen am Arbeitsplatz finden wir ja ganz häufig ein sogenanntes Zwei-Phasen-Ekzem. Das heißt, es beginnt eigentlich damit, dass die Haut gereizt wird. Sie sagten vorhin gerade, Frau Peschke, dass man vielleicht doch besser fährt, wenn man die Hände dann öfters mal wäscht.
Ja,
aber
ja.
Damit fängt es schon an.
Ach so.
Mein Gegenüber, der Friseurmeister,
Herr Lüdicke,
Herr Lüdicke.
Wird uns da auch noch ihre seine
genau,
Geschichte erzählen.
Wird es wissen, also gerade die jungen Damen, die im Beruf als Auszubildende anfangen, die haben ja am Anfang nicht die qualifizierten Arbeiten, die waschen erst mal Haare, damit dann der Meister oder Geselle, sage ich jetzt mal, seine Tätigkeit verrichten kann. Das heißt, die haben ganz viele Feuchtarbeiten den ganzen Tag, Seifen an den Händen, zu Zeiten, als man noch nicht so sehr darauf geachtet hat, dass die Leute Handschuhe tragen beim Haare waschen, weil man halt da gewisse Gründe...
Machen Sie das, Herr Lüdicke, beim Haare waschen? Handschuh tragen? Ich finde das ja furchtbar. Also
ich bin jetzt im Radio, das muss ich sagen, ja.
Nein, müssen Sie nicht. Also mein Friseur macht das auch nicht.
Also grundsätzlich ist es so, dass man bei jedem Feuchtarbeiten dann Handschuhe tragen muss.
Wer sagt das?
Die Berufsgenossenschaft. Ja. Also dann kann uns die Kollegin am Telefon dann noch was Genaues dazu sagen, weil die Unfallverhütungsvorschriften sagt das eindeutig.
Ist das wirklich so, Frau Professor Raul?
Ja, das ist sicherlich, es gibt da entsprechende Studien zu. Also ich bin jetzt nicht die Fachfrau für Hauterkrankungen, sondern eher für Atemwegsallergien. Aber da gibt es entsprechende Vorschriften. Und ich erlebe das zumindest, wenn ich bei Friseuren bin, dass sie das durchaus tun.
Würde ich auch so unterstützen. Also es ist wirklich so, dass man es heute häufiger sieht. Es war ja in den 90er Jahren gab es auch schon Untersuchungen dazu, aber ich kann nicht in dem Maße wiedergeben, dass es so genutzt wurde in der damaligen Zeit. Heute sind doch sehr viele, auch gerade Auszubildende, die wahrscheinlich das auch besonders müssen, wirklich durch Handschuhe geschützt und auch viele Berufskranke, das ist ja ein Thema, wo wir heute sicher noch drauf kommen, die von der Berufsgenossenschaft betreut werden. Die haben natürlich da auch Hautschutzseminare mitgemacht, wo man eben lernt, was sinnvoll im Beruf anzuwenden geht. Und die kommen eigentlich auch alle dann von diesen Seminaren geläutert zurück und sagen, doch, das hat wirklich einen Sinn, das macht was.
Okay. Ich hatte und natürlich die Hautpflege, die lernen Sie dort ja auch.
Richtig, ganz genau, ganz genau. Also dieses viele Waschen ist was die Haut erstmal reizt. Es ist dann ein sogenanntes irritatives oder gereiztes Hautekzem, was man bekommt. Und auf dieser gereizten Haut entstehen dann häufiger echte Allergien, weil man dann durch diese geschädigte Hautbarriere, man muss sich das wie so eine intakte Mauer vorstellen, die den Mörtel verliert. Zwischen den Steinen kommen jetzt die Stoffe von außen in die Haut hinein.
Ja.
Und dort werden die Immunzellen dann tätig und sensibilisieren den Körper gegen die Stoffe, mit denen man dann Kontakt hat. Mhm. Ich bin ja in Zwickau niedergelassener Hautarzt. Wir haben ja immer noch zum Glück viele Metallarbeiter. Wir hoffen, es bleibt auch so, trotz VW.
Ja,
okay. Diese Metallarbeiter arbeiten sehr viel mit Kühlschmierstoffen. Also denen läuft beim Fräsen die Kühlflüssigkeit über die Hände. Das laugt die Hände aus. Die brauchen Hautschutz, Hautpflege. Gleichzeitig haben diese Kühlschmierstoffe aber auch Konservierungsmittel drin, die als allergieauslösend gelten. Das heißt, wenn Sie eben in dieser Frühphase des Ekzems, in der Reizphase des Ekzems nichts tun, damit diese Reizung behoben wird, haben sie ein viel höheres Risiko, dann durch die Allergene, die gleichzeitig in diesen Substanzen drin sind, sich zu allergisieren. Mhm. Beim Friseur wäre es eben das Händewaschen als Reizphase und der Umgang dann ungeschützt mit Haarfarben, machen ja die meisten nicht, die ziehen schon aufgrund der Farbe Handschuhe an oder halt dann mit bestimmten Friseurchemikalien, die auch eine Allergiewirkung haben.
Dass sich die letzten Jahre wirklich gebessert hat. Ne?
Richtig,
wir hatten jetzt
richtig.
Anfang der 90er Jahre den Höchststand, sozusagen, was Haut- und Atemwegserkrankungen im Friseurhandwerk anging.
Ja.
Und durch die Präventionsarbeit der Berufsgenossenschaft ist das jetzt tatsächlich um 90% hat sich das reduziert. Die,
Nein, 90%?
Ja, also laut Aussage BGW ist es 90%. Ne? Ich habe das nur wieder.
Wenn Sie sagen 90, das ist ziemlich lange her. Das heißt also, dass es früher vor der Wende noch viel mehr Allergien gab, die als solche gar nicht wahrscheinlich diagnostiziert waren? Oder wie muss ich das verstehen?
Das kann ich jetzt nicht sagen, wie das vor der Wende war, aber ich kann jetzt einfach von den Zahlen sagen, dass es so die Atemwegserkrankungen und Hauterkrankungen halt in Anfang der 90er Jahre entsprechend hoch war, aber im ganzen Bundesgebiet. Ne? Also das muss man jetzt also nicht bloß auf unsere Region runtergebrochen, sondern insgesamt. Und sicherlich war das schwieriger, den älteren Alteingesessenen sozusagen das jetzt beizubringen, vielleicht Handschuhe zu tragen, oder man konnte es nie beibringen. Das kann schon sein. Mhm. Aber gerade mit der Ausbildung, was die Azubis sind, die letzten Jahre gestartet sind, die Ausbildung, und die das auch mussten von Anfang an, da gibt es gar keine Frage, die machen das dann.
Wenn ich mich im Job zum Beispiel verletzt habe, dann muss ich ja zum D-Arzt.
Richtig.
Durchgangsarzt heißt der, glaube ich. Was mache ich, wenn ich merke, ich reagiere allergisch auf irgendein Produkt, was mit dem ich halt jeden Tag zu tun habe an der Arbeit? Wo gehe ich da hin?
Da müsste eigentlich erstmal eine Verdachtsanzeige gestellt werden.
Eine was? Eine Verdachtsanzeige?
Eine Verdachtsanzeige. Und das wird bei den Berufsgenossenschaften gestellt. Das kann jeder Betroffene machen. Es kann aber auch der Arzt machen, der Betriebsarzt, der Arbeitgeber. Und dann läuft im Grunde die ganze Ermittlungsarbeit ab. Das heißt, es wird dann eine Ermittlung im Sinne der Arbeitstechnik durchgeführt. Es wird geschaut, gibt es am Arbeitsplatz eine Exposition? Das ist zumindest bei den Atemwegen so. Und dann wird wirklich gefragt, der Betroffene wird gefragt, der Arbeitsplatz wird besichtigt. Das übernimmt die Berufsgenossenschaft, die Unfallversicherungsträger, das müssen sie vom Amts wegen machen. Und dann werden auch Kollegen befragt. Es wird auch gefragt, ob Arbeitsschutz am Arbeitsplatz bereits stattgefunden hat. Wie ist es mit der Gefährdungsermittlung? Und dann wird letztendlich auch der medizinische Sachverhalt geklärt, indem der Betroffene dann zu einem entsprechenden gutachtenden Arzt geht, der die Anamnese macht, die bei Atemwegserkrankungen, natürlich Lungenfunktion, und es wird geguckt, liegt eine Sensibilisierung vor, und die man dann über einen serologischen Test nachweisen kann oder einen Hauttest, und letztendlich wird dann geguckt, ob er unter kontrollierten Bedingungen auch eine entsprechende Symptomatik entwickelt.
Das heißt,
und dann wird entschieden, ob das alles zusammenpasst. Wichtig ist, dass die Exposition wirklich am Arbeitsplatz war, und das ist manchmal eben nicht trivial zu entscheiden, dass das wirklich eine ausschließliche oder überwiegende Exposition am Arbeitsplatz war.
Ich kann also jetzt nicht zu Herrn Gebhardt gehen und sagen, ich glaube, ich habe ein Problem an der Arbeit. Das wäre der falsche.
Doch, das dürfen Sie.
Das dürfen Sie.
Ja. Ich wollte auch noch mal einhaken, was Frau Professor Raus schon sagte. Die Berufsgenossenschaften und ihre Präventionsarbeit, das ist ein ganz wertvolles Instrument. Das sage ich jetzt nicht, um die Lob zu hudeln. Es ist wirklich eine ganz hervorragende Geschichte, die gerade bei den Hautkrankheiten schon sehr frühzeitig anders als bei anderen Berufskrankheiten behandelt wurde. Wir haben nämlich die Möglichkeit gehabt und tun das natürlich auch immer noch, im sogenannten Hautarztverfahren die Patienten schon vor der Anerkennung einer Berufskrankheit zulasten der Berufsgenossenschaft zu behandeln. Das heißt, die junge Friseurin kommt zu uns, sagt, meine Hände werden zu trocken, die werden manchmal auch schon rissig. Zum Wochenende wird es dann langsam wieder besser. Aber wenn ich Montag früh wieder einsteige, geht es wieder los. Dann kann die zu mir kommen. Ich mache einen sogenannten Hautarztbericht. Das ist diese spezielle Form, die wir Hautärzte nutzen können. Melde das der Berufsgenossenschaft. Dann setzen die sich mit der jungen Frau in Verbindung, nehmen die Daten auf, beraten die. Und dann kommen aber auch eben schon diese Hautschutzseminare. Alles bevor die eigentliche Berufskrankheit anerkannt wird. Das heißt, man hat da eine Voraus-Aktivität, die bei den ganzen anderen Berufsgenossenschaften nicht in diesem Maße stattfindet. Das ist wirklich ein ganz wertvolles Instrument. Und vielleicht noch für unsere Zuhörer, die zu Hause jetzt das hören und selbst Probleme haben.
Ja.
Gerade in den ersten Jahren nach der Wende, wo dann die Arbeitslosigkeit sehr hoch war, hatten die Leute alle Angst, wenn jetzt eine Meldung zu einem berufsbedingten Krankheitsbild kommt. Die dachten, jetzt verliere ich meinen Job. Es ist das ganze Gegenteil. Die Berufsgenossenschaften kämpfen darum, sie im Beruf zu halten. Dieses im Beruf halten ist das Anliegen dieser Verfahren. Man will eben nicht, dass der Patient dann sagt, ach, das wird doch jetzt nichts, ich kündige jetzt mal, ich gehe aufs Arbeitsamt, lass mich irgendwo anders hin vermitteln. Die sollen ihre Ausbildung, wenn es irgendwie gesundheitlich geht, fortsetzen, und dafür sind diese Verfahren eben eingeführt worden. Ich bin jetzt nicht ganz informiert, Frau Professor Raufs, wie ist das inzwischen bei den Atemwegserkrankungen? Gibt es da auch diese Vorabverfahren schon?
Ja, es gibt die Atemwegsprechstunde. Das ist so ein ähnliches Verfahren, was vielleicht noch nicht hundertprozentig etabliert ist, aber im Grunde auch. Und ich denke auch durch die Veränderung des Berufskrankheitenrechts. Früher gab es ja gerade bei der Hauterkrankung, bei der 5101 und bei der 4302, bei der Atemwegserkrankung.
Was sind das jetzt für Zahlen? Das verstehe ich jetzt.
Entschuldigung. Das sind die Ziffern der Berufskrankheiten.
Ja, okay.
Sie wissen, nach der Berufskrankheitenordnung gibt es entsprechende Ziffern für bestimmte Berufskrankheiten, ob es eine Infektion ist oder ausgelöst über Benzol und so weiter.
Das sind die 5101 oder so.
Und über die Krankheiten, die wir jetzt reden, das ist die Hauterkrankung, das sind die schweren und rückfälligen Hauterkrankungen, das wird mit der Ziffer, also BK steht für Berufskrankheiten, 5101 und die allergischen Atemwegserkrankungen, dazu gehört auch der allergische Schnupfen, das ist die 4301. Und bei diesen beiden Erkrankungen gab es vor 2011 gab es den sogenannten Unterlassungszwang. Es wurden die Berufskrankheiten nur anerkannt, wenn man den Beruf wirklich aufgegeben hat. Und das ist seit 2021 ist das aufgehoben worden und dementsprechend legt man sehr, sehr viel Wert, wie Herr Dr. Gippert schon sagte, dass die Leute im Beruf gehalten werden und man betreibt sehr intensiv Individualprävention. Man geht wirklich an den Betroffenen heran und sagt, was brauchst du? Brauchst du Medikamente? Muss man deinen Arbeitsplatz anders ausstatten? Es gibt ja bestimmte Regeln, wie man so etwas in die Prävention auch übergreift. Mhm. Und dann natürlich, was das Hautarztverfahren angeht, dass man natürlich insbesondere schult, das macht man auch bei den Atemwegen, wie geht man davor, dass der Betroffene seinen Arbeitsplatz nicht verliert, sondern weiterhin möglichst gesund am Arbeitsplatz bleiben kann.
Gibt es vielleicht mal ein Beispiel dafür, wo das richtig gut gelungen ist, was am Anfang vielleicht hoffnungslos schien in einem Beruf oder von einer Person, die Sie persönlich kennen?
Also würde jetzt nicht ein Beispiel, sondern es sind ganz, ganz viele Beispiele. Ja. Es hängt davon ab, wie aktiv die Versicherten dann mitarbeiten. Aha. Das heißt, wenn die natürlich irgendwann die Lust verlieren, da alle paar Wochen zur Untersuchung zu kommen und das schleifen lassen, dann wird das auch wieder schlechter. Mhm. Irgendwann sagt dann die Berufsgenossenschaft, sie arbeiten nicht genug mit, diese Mitwirkungspflicht besteht, die müssen dazu beitragen, dass auch diese Verfahren einen Erfolg bringen. Mhm. Und irgendwann sagt dann die Berufsgenossenschaft, wir ziehen uns zurück. Das muss man dann auch verstehen.
Frage ich mal anders, wie hoch ist denn die Erfolgsquote von diesen Verfahren?
Sehr hoch. Also würde sagen, definitiv bei den Hautekzemen, man muss vielleicht ein was vorausschicken. Es gibt Leute, die sicherlich mit vorbestehenden Hautkrankheiten, sprich Neurodermitis, in den Beruf einsteigen, wo sie an sich nicht dafür geeignet sind. Mhm. Das kann im Friseurhandwerk sein, das kann bei den Metallarbeitern sein, das kann im Pflegeberuf sein. Das ist nicht automatisch so, dass die in diesem Beruf nicht zurechtkommen. Deswegen ist es auch nach bundesdeutschem Recht richtig zu sagen, ihr habt eine freie Berufswahl, ihr könnt euch in diesem Beruf versuchen. Wenn es natürlich nicht klappt, müssen wir eben Schritte ergreifen. In der DDR war es ja so, dass man tatsächlich, wenn man den untersucht hat, dann den Daumen runter zeigen konnte und sagt, du kannst in diesem Beruf nicht arbeiten, das wird nichts von vornherein. Mhm. Damit hat man sicherlich relativ viele Menschen von dem Beruf ausgeschlossen, die doch klar gekommen wären.
Mhm. Und unter den aktuellen Umständen wahrscheinlich arbeiten könnten. Ne?
Unter den aktuellen Umständen arbeiten könnten. Aber im Prinzip würde ich sagen, vielleicht bei 90% kann man die im Beruf halten.
Ja, so hoch.
Ja, würde ich sagen.
Ja, weil es ist ja die Aufgabe auch, gerade wenn man die Berufsgenossenschaften frühzeitig involviert, dass man sagt, man muss mit allen geeigneten Mitteln versuchen, die Berufskrankheit dann wirklich zu minimieren, beziehungsweise den Beschäftigten so gesund wie möglich am Arbeitsplatz zu erhalten.
Gut.
Diese beiden verschiedenen Dinge muss man auch mal gegenüberstellen. Die Berufsgenossenschaft behandelt mit allen verfügbaren Mitteln. Bei der gesetzlichen Krankenkasse müssen wir wirtschaftlich sinnvoll verordnen.
Mhm. Aha,
wir haben diese Wortwahl ist so.
Ja, wir haben verstanden.
Ja, genau.
Also besser zur Berufsgenossenschaft als zur
Krankenversicherung. Dort, wo es geht, ist das sicherlich auch im Sinne des Betroffenen. Ja.
Allergien im Beruf, wenn Arbeit krank macht. Das ist unser Thema heute Abend jetzt mit Rebecca Hockwitz. Sie ist Redakteurin hier bei uns und hat ihre ganzen Anfragen aufgenommen. Was ist inzwischen reingekommen?
Ja, guten Abend. Wir hören und lesen draußen von unseren Hörern und ihren Allergien schon ganz, ganz viel. Am berührendsten fand ich jetzt die Geschichte von jemandem, der hat eine Allergie im Bereich Haselnussblüte und kann da aber unter anderem auch keine Nutella oder andere Haselnusscremes essen. Das ist super schade. aber auch natürlich sehr einschränkend im Alltag. Und wie sich das auch so ganz konkret durchs Leben ziehen kann, das zeigt auch so ein Ausschnitt aus der ARD-Wissen-Doku Welche Allergie hast du? Da erzählt nämlich der Landwirt Josef Merck, wie früh es bei ihm losging.
Losgegangen ist damals, war ich 6 Jahre, bin ich mit meinem Vater zum Futterholen gefahren. War wohl Blütezeit der Gräser. Und dann während dem Aufladen und Heimfahren habe ich solche Blinker bekommen, Augen geschwollen. Ja, jetzt ging's los. Was hat der? Keiner wusste Bescheid. Es hat auch noch niemand bei uns sowas gehabt. Und der erste Gang war dann zum Kinderarzt. Und da kam dann raus mit so Test, Heuschnupfen, Gräserallergie, Pollenallergie.
Das ist ja schon maximal ungünstig für einen Landwirt. Aber es kam dann auch noch schöner. Josef Merck hat auch noch eine Rinderhaarallergie entwickelt und auch so schlimm, dass er dann die Arbeit mit Rindern irgendwann aufgeben musste. Dank einer Atemmaske kann er aber immerhin weiter als Landwirt arbeiten, auch wenn die Pollen Hochsaison haben. Und trotzdem, er betreibt den Hof in 8. Generation und hat ja schon gesagt, er ist der Erste, der die Allergien entwickelt hat. Und es war dann eben auch gar nicht so einfach in der Familie.
Wo ich das Gerät bekommen habe, hat mein Vater erst mal komisch reagiert, weil es hat es bei uns noch nie gegeben, dass irgendjemand auf irgendwas allergisch war. Und dann hat er halt vermutet, ja, vielleicht will er es nicht machen, aber ich habe mir ja das Ganze nicht ausgesucht. Landwirt ist kein Beruf, sondern eine gewisse Berufung. Da muss man damit aufwachsen und reinleben und von Kind weg schon mitmachen, sonst wird das nichts.
Ja, dass er den Hof also noch führt, hängt auf jeden Fall mit dieser Leidenschaft auch zusammen für den Beruf. Das Glück, dass das so klappt, haben ja aber auch nicht alle Allergiker. Deshalb auch schon mal eine Frage für die Runde. Wie häufig ist denn das eigentlich, dass tatsächlich die Arbeitsbedingungen so angepasst werden können? Und wo funktioniert es eher nicht?
Ja, ob ich jetzt was dazu sagen kann im Friseurhandwerk. Also es kann natürlich angepasst werden. Wir haben viel gemacht in der Prävention sozusagen, dass es ermöglicht wird, dass dann eben halt mit Handschuhen auf jeden Fall gearbeitet wird, dass der Hautschutz dann, was auch, dass das Creme, das Rückfetten der Haut sozusagen dann wichtig ist, damit diese Barriere wieder geschlossen ist und hier keine Irritierung sozusagen der Haut wieder entsteht. Also das hat im Friseurhandwerk recht gut funktioniert. Zu anderen Gewerken müsste man dann mal vielleicht die...
Frau Professorin Rolf, vielleicht können Sie noch was dazu sagen, wie erfolgreich das ist oder wie oft das vorkommt?
Ja, es kann schon sehr erfolgreich sein. Es gibt da so ein bestimmtes Prinzip, nach dem man eigentlich vorgehen sollte. Das ist so im Arbeitsschutzgesetz das sogenannte Stopp-Prinzip. Man soll erstmal versuchen, die Substanz, die zu der Allergie geführt hat, zu substituieren, wenn das irgendwie möglich ist. Das wäre das Erste, was man tun könnte. Dann das Nächste ist, welche technischen Maßnahmen könnte man erreichen? Zum Beispiel, dass man im Falle einer Atemwegskrankheit eine Belüftung einrichtet oder dass man statt, eine staubende Tätigkeit eher auf, dass man eher nicht fegt, sondern eher saugt oder solche Dinge. Und dann wäre das nächste eine organisatorische Maßnahme, dass man vielleicht gewisse Bereiche einfach abkapselt, wenn das möglich ist. Und dann käme erst der persönliche Schutz, die persönlichen Schutzmaßnahmen, wie bei diesem Landwirt, der dann eine Atemmaske getragen hat. Die ist natürlich, und das hat er gestern, glaube ich, auch ganz klar gesagt, das ist nicht super bequem. Und deswegen ist das eigentlich eher so am Ende der Präventionsskala, die man ergreifen kann. Und das sind wirklich, da muss man sich natürlich die Person angucken. Vorhin ist ja auch schon gesagt worden, der muss auch mitmachen. Er muss wirklich Interesse daran haben, dass er am Arbeitsplatz bleiben kann und an der Individualprävention teilnimmt. Also diese Maßnahmen sind eigentlich ganz sinnvoll, sie auch in dieser Reihenfolge durchzuführen.
Und nur noch mal zur Klärung, die Kosten übernimmt dann die Berufsgenossenschaft?
Ja, in vielen Dingen, weil die Berufsgenossenschaft ist dafür verantwortlich oder es ist ihre Aufgabe, mit geeigneten Mitteln dafür zu sorgen, dass der Beschäftigte am Arbeitsplatz bleibt.
Danke für den Moment. Rebecca, was haben wir noch?
Ja, eine Hörerin aus Glashütte hat noch geschrieben, die hat eine Duftstoffallergie. Und Duftstoffe sind ja nun wirklich auch überall im Leben irgendwie vorhanden. Wie kann man denn mit sowas dann umgehen?
Da muss man ein bisschen unterscheiden. Es gibt zwei verschiedene Arten, was die Leute als Duftstoffallergie wahrnehmen. Das eine ist das, was Sie alle vielleicht auch schon gelesen haben, wenn Sie Ihre Pflegeprodukte kaufen, enthält folgende Duftstoffe. Das heißt, das, was auf der Haut verbleibt beim Eincremen, beim Duschen, beim was auch immer, das ist die echte Duftstoffallergie, die wir mit einem Test nachweisen können.
Und die äußert sich wie?
Die äußert sich eben zum Beispiel durch Kontaktekzeme, dass man eben einen Ausschlag bekommt, einen juckenden Ausschlag, dort, wo diese Stoffe draufkommen. Das sind meist dann nur einzelne Duftstoffe. Man kann nicht sagen, dass immer alle Duftstoffe allergisch reagieren. Das heißt, wenn man den identifiziert, kann man diesen einen Duftstoff ausschließen. Dank der EU-Gesetzgebung ist eine Pflicht, die Duftstoffe zu deklarieren auf dem Produkt. Und wenn eben ein Stoff zum Beispiel Citronellal, das ist so ein zitronenähnlicher Duft, heißt, dann sucht man diesen Namen auf dem Produkt schon beim Kauf. Und wenn man ihn liest, stellt man es wieder hin. Wenn man ihn nicht liest, kann man ein anderes Produkt
dann. Also wenn Sie einkaufen gehen, dann gucken Sie da drauf und sagen dann lieber nicht, oder?
Jetzt lacht meine Frau. Lassen wir das mal kurz. Die andere Art sind die Leute, die sich von Duftstoffen, die zum Beispiel beim Betreten eines Geschäftes sind oder wenn man Waschmittel benutzt, bedrängt fühlen. Die sagen, sie haben dann Atemprobleme. Sie können.
Ja, das hatte sie auch geschrieben.
Das wird das sein, was die.
Also diese Mischung aus allem da, die dann im Geschäft auf einen zukommt.
Das ist ein schwieriges Thema, weil man das in der Regel nicht durch Allergietests verifizieren kann, sondern man muss bei diesen Leuten, das ist so die Hypothese, vielleicht kann da Frau Professor Raus auch nochmal eine kurze Meinung dazu abgeben, dass man da eine erhöhte Empfindlichkeit für solche Dinge wahrnimmt. Das heißt also, das, was wir, die wir jetzt hier in diesem Raum sitzen, nicht als störend empfinden, wird bei diesem Patienten als Überempfindlichkeit störend wahrgenommen.
Kann man dagegen was tun?
Würde ich auch sagen, das ist schon schwierig, das auch nachzuweisen und vor allen Dingen das zu objektivieren. Das ist sehr, sehr schwierig. Genau. Ne? Während, was Sie vorhin beschrieben haben, mit den Duftstoffen, die über die Haut wirken, das können wir ja sehr gut nachweisen, die einzelnen Stoffe. Genau. Wir haben die entsprechenden Duftstoffreihen für die Hauttestung und das funktioniert sehr, sehr gut.
Ja, genau.
Noch Fragen?
Ja, eine habe ich noch, apropos Testen. Ein Hörer aus Dresden erinnert sich nämlich noch an diese Tests, wo so ein Gitter auf den Arm gezeichnet wird und dann eben verschiedene Allergene da drin getestet werden. Wird das immer noch so gemacht und kann man das kostenlos machen lassen?
Das ist dieser sogenannte Prick-Test, den auch bestimmt ganz viele Zuhörer schon über sich ergehen lassen haben. Da bekommt man Tröpfchen von so kleinen Fläschchen mit Allergenlösungen auf den Arm. Die werden oberflächlich angepiekst und dann kann man eben feststellen, wenn dort eine Rötung, ein Juckreiz auftritt, ist man gegen diesen Stoff sensibilisiert. Das heißt nicht automatisch, dass man dagegen eine Allergie haben muss, aber der Körper hat die Bereitschaft, so zu reagieren. Diese Tests sind nach wie vor häufig im Einsatz, weil das immer die erste Stufe der Diagnostik sein sollte. Zur Bestätigung kann man dann noch im Blut das sogenannte IgE, das spezifische IgE bestimmen.
Das
ist dieser Antikörper, den unser Körper bildet, um die Allergie auch letzten Endes starten zu können. Das IgE startet praktisch die Allergie, die allergische Reaktion, indem es sich an die Allergiezellen bindet.
Und ist kostenlos.
Der Test ist, man muss das ein bisschen diplomatischer sagen, der Test ist einmal im Jahr kostenlos. Also die Krankenkassen haben, um da vielleicht einer überschäumenden Nutzung vorzubeugen, gesagt, einmal im Kalenderjahr kann ein solcher Test gemacht werden zulasten der Krankenkasse.
Gut.
Das ist vielleicht die Antwort, wenn also der Zuhörer oder die Zuhörerin sollte da durchaus Erfolg haben, dass sie den auch kostenlos bekommt.
Wunderbar.
Darf ich das vielleicht nochmal ergänzen?
Ja, ja, klar.
Bei den beruflichen Allergien, was die Typ-1-Allergie, Herr Gebhardt hat ja gerade die klassische Typ-1-Allergie beschrieben, wo es wirklich um die IgE-Antikörper geht. Wenn man diese verzögerte Reaktion hat, für die das letztendlich das Kontaktekzem auslöst, haben wir ja können wir keinen IgE-Nachweis machen. Da wird der Hauttest ja anders gemacht. Da haben Sie ja quasi den Epikutantest, der auf dem Rücken durchgeführt wird und der auch erst nach 48 oder 72 Stunden abgelesen wird. Aber nochmal zu dem IgE-Test, wenn Sie auch eine Atemwegsallergie haben oder eben diese allergische Kontakturtikaria, da ist es ja so, dass uns leider sehr viele Allergene fehlen, die für den im beruflichen Kontext sehr wichtig wären, um dann eine Diagnostik durchzuführen. Da sind wir teilweise darauf angewiesen, dass wir in bestimmten Zentren, und darum beschäftigt sich auch unser Institut, dass wir im Prinzip versuchen, möglichst gute Diagnostika zur Verfügung zu stellen, dass wir auch seltene Allergien nachweisen können.
Gut, danke für den Moment. Herr Lüdecke, Jörn Lüdecke, Sie sind Innungsobermeister der Friseur- und Kosmetik-Innung Chemnitz, Mittelsachsen, Zwickau.
Richtig.
Und Sie haben den Überblick. Wie präsent ist denn das Thema Allergien bei Ihren Friseurinnen und Friseuren?
Also präsent ist es immer, sage ich mal, aber es hat eben halt auch stark nachgelassen. Ne? Durch die Prävention sozusagen, die letzten Jahre betrieben wurden, sind wir da wirklich auf den Tiefstand gekommen. Anfang der 90er Jahre war der Höchststand sozusagen der Haut- und Atemwegserkrankungen, und jetzt eben halt mit 90%, zurückfahren konnte, da kann man wirklich da sehr froh und auch natürlich stolz sein, dass es so im Handwerk so geklappt hat.
Ich habe noch so eine Kindheitserinnerung, wenn wir beim Friseur waren früher, da hatten die Friseuren oft so gefärbte Nägel und so, oder rote Hände oder so von den Farben. Das ist ja heute nicht mehr so, wie Sie uns vorhin gerade erklärt haben. In idealer Weise benutzt man halt Handschuhe. Mhm. Gibt es trotzdem noch problematische Stoffe, wo Sie sagen, da müssen wir vorsichtig sein, die sind hochallergen und da werden unsere Mitarbeitenden auch dementsprechend geschult.
Ich habe extra aufgeschrieben, dass ich das schwere Wort auch nochmal aussprechen kann. Genau. Bitte. Also unser größter Feind, sage ich mal, ist eben halt das Phenylendiamin. Und
wo ist das drin, sagen wir mal so?
Das ist meistens in schwarzen und dunkelbraunen Haarfarben. Das ist was bei Kunden halt relativ schnell und sofort zu allergischen Reaktionen führen kann. Und wenn man natürlich als Friseur eben halt da neigt zu einer Allergie, ist es wirklich extrem schwierig, überhaupt dann in dem Beruf bleiben zu können, weil selbst wenn das die Haarfarbe mit Handschuhen ausgespült ist und man greift danach ins Haar, die Rückstände sind immer noch da. Ne? Das haben die Kunden oder einfach die Menschen, die das haben, die Allergie, die haben die, wenn die ein schwarzes T-Shirt anziehen. Ne? Mhm. Und das ist dreimal gewaschen, aber trotzdem reagiert der Körper noch da drauf. Und das war auch ein Auslöser zum Beispiel für das Haarfärbeverbot, möchte ich mal sagen, für Jugendliche unter 16 Jahren, was vor vielen Jahren mitkam. Da gab es mal eine Reaktion sozusagen, da hat eine Jugendliche, die ein Henna-Tattoo hatte, das hat die Haut erstmal gereizt, und dann wurde da beim Friseur mit schwarz gefärbtes Haar, und das hat so einen Schub ausgelöst, dass die verstorben ist. Das war jetzt in England, die Geschichte, aber da wurde eben halt EU-weit sozusagen dann dieses, Haarfärberverbot, das steht eben halt in den Produkten, dass das Produkt nicht für Jugendliche unter 16 Jahren geeignet ist. Das macht es manchen Friseuren schwer und in der Drogerie manchmal noch leichter, weil man es da trotzdem ohne großen Nachweis kaufen kann. Aber das war halt so ein Punkt, wo man sagen muss, dieser Stoff, wenn man da eine Allergie dagegen hat, dann ist das schwerwiegender als alles andere, was wir sonst die letzten Jahre so erlebt haben.
Klingt so, als müsste man dann wirklich den Job wechseln.
Ich habe es bei vielen Friseuren noch nicht jetzt erlebt, die mir das gesagt haben, ich habe das und muss deswegen wechseln. Ich kenne es aber ganz viel aus dem Kundenbereich, die eben halt da sagen, ich verzichte auf diese Haarfarben, und manche eben halt sogar sagen, ich verzichte auf dunkle Kleidung zu tragen. Mhm. Ja?
Also ich kann es voll bestätigen, ja. Das eine, was Sie sagt mit dem Henna-Tattoo, man denkt ja dann immer, gerade in Urlaubsländern im Mittelmeerbereich, da sitzen dann Leute da und malen dir Tattoos auf den Arm. Das ist zwar Henna mit drin, aber das wird immer abgedunkelt mit diesen Farbstoffen. Das heißt, das reine Henna ist ja richtig rot. So. Mhm. Und man auch bei Haarfarben auf Henna-Basis muss man immer schauen, dass dieses Paraphenylendiamin nicht drin ist, weil das eben oft beigegeben wird. Man kann schlecht auf diesen Stoff verzichten. Es gibt wenige Haarfarben, wo man es tatsächlich rausgelassen hat. Mhm. Da muss man dann einen Versuch machen, wie die Verträglichkeit ist. Aber ansonsten kann ich auch bestätigen, die Leute haben sehr lang anhaltende, schwere Ekzeme am Kopf, weil die Haare sind ja einmal gefärbt. Der Stoff ist ja chemisch ans Haar gebunden. Mhm. Den kriegt man erstmal nicht weg. Also das geht oft 4 Wochen, 6 Wochen, bis die wieder Ruhe haben. Im Vergleich zu irgendeiner Creme, die man nicht vertragen hat, die ist nach einer Woche unter Behandlung längst alles wieder abgeheilt. Das ist wirklich was Kritisches.
Was ist mit den ganzen Blondiercremes und so? Die sind
nicht mehr so aggressiv. Die sind vielleicht nicht mehr so aggressiv, aber am Ende ist das Wasserstoffperoxid, was eben halt hier das, die Haut sozusagen ja damit angreift. Und dann können natürlich auch wieder die Stoffe in die Haut eindringen. Aber am Ende braucht man ja einen chemischen Prozess, um eben halt das Haar färben oder das Blondieren oder was wir alles da am Haar, am Kopf machen wollen, zu beginnen, weil ohne das wird es nicht funktionieren. Aber gerade zum Beispiel Blondierpulver, weil wir bei dem Thema Atemweg waren, das war früher, das hat gestaubt, das hat gestiebt. Ne? Mittlerweile ist es staubfrei sozusagen, gibt es das. Und das hat sich die letzten Jahre auch wirklich sehr durchgesetzt. Ne? Nicht immer auf die Qualität des Ergebnisses, was der Kunde vielleicht dann erwartet, weil natürlich, wenn man Stoffe austauscht, die funktionieren, braucht man neue Stoffe. Ob die Stoffe das Gleiche leisten oder ob sich sogar wieder daraus neue Allergien entwickeln, das weiß man nicht. Das wird man erst über eine längere Zeit feststellen können.
Aber was Sie gerade beschrieben haben, Herr Lüdecke, war genau dieses Stoppprinzip, dass man gesagt hat, man substituiert einen Stoff, der eine Atemwegsallergie oder eine Atemwegsproblematik hervorrufen kann, durch einen anderen Stoff, indem man es nicht mehr staubend macht, sondern indem man es als Paste, als Flüssigkeit oder indem man einfach die Partikel größer macht, dass man keinen Staub hat, sondern man hat ein Granulat.
Ja, genau so haben wir es eben halt auch mit den Handschuhen, wie Sie es vorhin gesagt haben. Es gibt ja eigentlich nur noch puderfreie Handschuhe bei uns, ob nur Vinyl oder Nitril mit denen gearbeitet wird, weil Latex ist sowieso schon längst, sagen wir so, im Friseurhandwerk verschwunden. Ne? Aber die Nitril- und Vinylhandschuhe, die werden, ich habe bis seit Jahren jetzt keine mehr gepudert gesehen, die dort angepriesen werden, verkauft werden.
Was geben Sie denn Ihren Auszubildenden oder Ihren Kolleginnen und Kollegen noch an Präventionsmaßnahmen mit, die bei Ihnen wichtig sind? Außer die Handschuhe, die jetzt nicht mehr aus Latex sind? Was noch?
Ja, genau. Also das Wichtigste sind natürlich in dem Moment erstmal die Handschuhe. Das ist ganz klar. Aber genauso wichtig ist eben halt auch, die Hände danach zum Beispiel wieder zu pflegen und eben halt rückzufetten. Also das heißt eben halt mit der Creme den Säureschutzmantel der Haut wieder aufzubauen, dass eben halt bestimmte Stoffe nicht mehr in die Haut eindringen können. Und vielleicht ist es manchmal auch ein bisschen nervig, sage ich mal. Das kann schon sein. Aber wenn man das von Anfang an macht, ne, wenn man von Anfang an sich an auf diese kleinen Sachen einlässt und sagt, okay, von Beginn der Lehre, dann hat man wirklich über viele Jahre dann Ruhe, beziehungsweise kommt eben halt gar nicht erst in die Verlegenheit, dass dann eben halt da was passieren kann.
Was haben Sie denn eigentlich, Herr Dr. Gebhardt, in Ihrer Praxis an Allergien schon gesehen, die berufsbedingt waren, wo Sie gesagt haben, da hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Das hat Sie selbst überrascht.
Oh ja, müsste ich jetzt nachdenken. Also ich sag mal, ich mache auch Gutachten. Also ich bin auch einer dieser Gutachter. Ja. Dadurch hat man natürlich manchmal ein etwas größeres Spektrum von Allergenen zur Testung zur Verfügung. Wir testen dann auch mit berufseigenen Stoffen vom Arbeitsplatz, was immer ein gewisses Risiko darstellt, weil die muss man natürlich auch verdünnen und an die Hauttestung anpassen. Da findet man schon dann auch gut beweisbare, nachvollziehbare Berufsallergien. Das ist schon eine besonders exotische Sache, fällt mir jetzt eigentlich auf Anhieb jetzt nicht ein.
Oder vielleicht im Zusammenhang auch mit dem Friseurhandwerk. Was sind so die häufigsten Probleme, die bei Ihnen auch landen unter Umständen?
Also bei den Friseuren, was ich vorhin schon sagte, ist Gott sei Dank, dass groß sind gereizte Handekzeme, die nicht allergenbedingt sind. Die allergenbedingten Kontaktekzeme sind eben wirklich dann erst nach längerer Tätigkeit und längerem Kontakt zu diesen Substanzen auftretend. Aber im Prinzip, ja, es ist ja gerade, wenn Sie jetzt die vielen kleinen Betriebe sehen, die haben alle unterschiedliche Stoffe, mit denen sie arbeiten, nicht im Friseurhandwerk, sondern beispielsweise in der Metallbranche, die Zulieferindustrien für die Automobilfertigung. Und da muss man dann schon immer auch sich mit diesen Substanzen befassen. Da gibt es ja dann diese sogenannten Sicherheitsdatenblätter, die man dann liest und schaut, was sind die Inhaltsstoffe, die drin sind. Und dann kann man eben eine Auswahl treffen von Stoffen, mit denen man dann die Testung durchführt und im Erfolgsfall dann auch sagen kann, dieser Stoff muss ausgetauscht werden. Das war übrigens, vorhin war das Thema mal Austausch am Arbeitsplatz. Diese Produkte wie Schutzhandschuhe und so enthalten auch häufig Allergene, Gummistoffe, die eben nicht vertragen werden, auch außerhalb des Latex. Und die tauscht man dann für den Versicherten, der an dem Arbeitsplatz ist, aus. Der Rest des Betriebes kann die anderen Handschuhe weiter nutzen. Der Arbeitgeber muss dann aber mit der Zeit das dann übernehmen, die Kosten. Also am Anfang kümmert sich da die Berufsgenossenschaft, aber der Arbeitgeber wird dann nach einem Jahr oft gebeten, die Kosten dann dafür weiter selbst zu tragen. Das sind aber auch keine hochteuren Produkte.
Also ich wollte noch aus einem persönlichen sozusagen Geschichte dazu noch beitragen, aus dem eigenen Betrieb sozusagen vor 25 Jahren ungefähr, wo ich den jetzt noch nicht inne hatte, selbst aber eben halt schon als Azubi da war, gab es auch eine Kollegin, die eben halt hier mit einer Duftstoffallergie sozusagen belastet war und da hat auch wirklich dann hier in dem Bereich viel die Berufsgenossenschaft schon vor 25 Jahren dann dort gemacht und unterstützt. Leider ist es halt nicht geglückt sozusagen, dass die Kollegin den Beruf weiterführen konnte, aber eben halt daraufhin hat sie auch die Möglichkeiten bekommen von der Berufsgenossenschaft eben halt in eine Umschulung dann eben halt zu gehen, um hier halt Problem, was ist loszuwerden. Kann man es nicht sozusagen, aber eben halt, dass man eben halt beruflich eben halt sich hier verändern konnte, was zu damaliger Zeit auch eben halt eher schwierig war und nicht leicht zu finden, solche Möglichkeiten. Und deswegen ist man manchmal fühlen sich Kollegen auch etwas gegängelt, sage ich mal, wenn das Thema Berufsgenossenschaft auftritt und das, was man eben halt machen muss. Aber es hat sich wirklich gezeigt, dass es sinnvoll ist und dass wir eben halt über die vielen Jahre dadurch erfolgreich dagegen angearbeitet haben, gegen die Erkrankungen sozusagen.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja auch die gute Nachricht heute Abend aus Ihrer Branche, dass Sie das ziemlich gut im Griff haben.
Genau.
Wir sollten nochmal über Prävention reden heute Abend und was es für wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, vielleicht Allergien demnächst besser in den Griff zu bekommen. Und da würde ich gerne mal man bezeichnet sie als Koryphäe in der HNO-Medizin, Dr. Bettina Hauswald aus Dresden zitieren. Und zwar habe ich die Frau mal kennengelernt. Sie ist sehr unterhaltsam, ein sächsisches Original. Und unter Kollegen diese Koryphäe. Und sie hat in einem Interview, was ich vor ein paar Jahren mit ihr geführt habe, mal gesagt, wissen Sie was? Dreck am Stecken, Scheiß am Behen, heißer ist das Leben schön. Heißt, Frau Hauswald wollte damit sagen, wer natürlich in der natürlichen Umgebung aufwächst und nicht clean und keimfrei aufwächst, der hat gute Chancen, um eine Allergie herumzukommen. Ist das heute immer noch so?
Das ist auch wieder ein kompliziertes Thema. Diese Studien, die gibt es schon viele Jahre. Also es werden auch ständig neue Untersuchungen gemacht, die hochqualitätsmäßig hoch angebunden sind. Man findet immer wieder etwas unterschiedliche Ergebnisse. Dieser sogenannte Bauernhof-Effekt, dass eben ein Kind, was auf dem Bauernhof aufwächst, in bestimmten Studien hat man dann noch gesagt, und nicht pasteurisierte Milch getrunken hat, hat eben dann sein Mikrobiom, diese Besiedlung des Darmes und des Körpers mit bestimmten Keimen, wuchs in eine Form hinein, wo man vielleicht eine weniger intensive Neigung zu Allergien findet. Aber andere Studien haben dann wieder diesen Effekt etwas widerlegt. Also es gibt da einen großen Forschungsbedarf, der wird auch hochqualitativ betrieben. Viele, viele Arbeitsgruppen in der Welt arbeiten an diesem Thema, aber es ist noch nicht abgeschlossen. Es gibt auch noch nicht die Bakterien, die man jetzt nun für diese Krankheit gibt oder die Bakterien für eine andere Krankheit, da fehlen wirklich noch die engeren Zusammenhänge, um das schon als marktreif zu bezeichnen.
Frau Rolf, was wollten Sie sagen?
Ja, ich wollte nur sagen, dass aber unser Lebensstil offensichtlich schon dazu führt, und sage mal, man nennt es ja Western Lifestyle, dass wir schon mehr Allergien bekommen. Es gibt ja auch interessante Studien. Herr Gebhardt, Sie haben da was angeführt, es ging ja um diese sehr traditionellen Bauernhöfe.
Ja.
Man hat auch in den USA eine sehr, sehr interessante Studie gemacht. Man hat zwei Bevölkerungsgruppen miteinander verglichen, die eigentlich sehr ähnlich sind. Das sind diese Amish People, die eine ganz traditionelle Landwirtschaft betreiben und auch sehr nahe Tierkontakt haben. Und dann gibt es die anderen, die auch sehr traditionell sind, das sind die Hutterer. Und die sind auch sehr traditionell in ihrem ganzen Lebensstil, aber die haben eine mehr industrielle Landwirtschaft. Und man hat bei diesen Amish People gesehen, dass dort wesentlich weniger Allergien auftreten als bei den Hutterern. Und da hat man einfach gesehen, der nähere Kontakt, vielleicht diese Biodiversität an Mikroorganismen scheint da schon eine große Rolle zu spielen. Was Ähnliches hat man auch gesehen, wenn man Bevölkerungsgruppen vergleicht, die eigentlich von der Genetik auch sehr ähnlich sind, nämlich in Südfinnland im Vergleich zu Karelien, das ist ein Teil von Russland, der Lebensstil, also die Ernährung war einfach sehr unterschiedlich, dass man sagen konnte, das Darmmikrobiom bei denen, die sich sehr traditionell ernähren, hat dazu geführt, dass auch weniger Allergien aufgetaucht sind.
Ja, das ist definitiv ein Fakt, der auch weiter untersucht wird, aber vielleicht können Sie mir in dem Sinne zustimmen, dass man eben noch nicht jetzt einen Bakteriencocktail den Leuten anbieten kann, wo man sagt, mit dem behandelst du deine allergische Rhinitis und mit dem behandelst du dein Asthma. Das funktioniert halt noch nicht zuverlässig.
Das ist definitiv so. Und das ist ja das Problem, dass wir diese Toleranz, die eigentlich bei einem Allergen, zumindest beim Inhalationsallergen, ein Pollen- oder Hausstaubmilbenkot ist eigentlich für jemand, der nicht allergisch reagiert, der ignoriert das nicht, sondern der entwickelt eine Toleranz dagegen. Und diese Toleranz geht einem Prinzip dem Allergiker verloren. Und wir müssen es versuchen, dass diese Toleranz wiederhergestellt wird. Das versucht man ja auch bei einer Nahrungsmittelallergie, dass man langsam und in ganz kleinen Schritten das vermutete Nahrungsmittel oder was man auch festgestellt hat, dass man das in kleinen Portionen wieder dazufügen kann durch diese orale Immuntherapie, dass man sagen kann, jemand, der vielleicht auf Spuren von Erdnüssen reagiert, dass er mindestens, sage ich mal, nicht diese Probleme hat, wenn er das nur in Spuren irgendwo unbeabsichtigt mitessen müsste.
Wie erfolgsversprechend ist dann eigentlich mittlerweile eine Hyposensibilisierung? Ich kenne den Begriff noch als Desensibilisierung. Es ist ja identisch, ne? Heute heißt es eher Hypersensibilisierung.
Immuntherapie.
Hat sich das, was die Erfolgsquote anbelangt, verändert? Ist es gleich geblieben gegenüber früher? Wie ordnen Sie das ein?
Der Begriff Desensibilisierung würde ja praktisch das Negieren der Sensibilisierung bedeuten. Das heißt, da ist hinterher nichts mehr da und das ist nicht erreichbar mit so einer Therapie.
Okay.
Man kann eine deutliche Verbesserung erreichen, auch unterschiedlich bei verschiedenen Patienten, also mal besser, mal schlechter. Aber es ist auf jeden Fall so, dass eine solche Therapie sich lohnt. Das ist, wenn man doch schon wenigstens mal 2-3 Saison lang allergische Beschwerden hatte. Ich würde es nicht gleich nach der ersten Saison beginnen. Da ist sicherlich die reine symptomunterdrückende Therapie erstmal das Erste, was man macht. Aber wenn sich diese saisonabhängigen Beschwerden wiederholen, lohnt sich nach einer Testung und der Feststellung des Allergieauslösers definitiv eine sogenannte Hyposensibilisierung.
Ich hatte heute den Fall eines Kollegen gehört, der sagte, ich habe vor 15 Jahren eine Hyposensibilisierung
Hyposensibilisierung
gemacht. Hatte keinen Erfolg bei ihm und stattdessen hat er ein allergisches Asthma entwickelt und fragt sich, ob man sowas wiederholen sollte, ob es da bessere Medikamente gibt zum Beispiel.
Also prinzipiell sind die Hyposensibilisierungspräparate heute sehr gut standardisiert. Man hat den Firmen auferlegt, Studien noch einmal vorzulegen, die halt die Wirksamkeit des Präparates nachweisen. Und im Rahmen dieser Gesetzesinitiative, die auch EU-weit kam, sind ganz viele Präparate vom Markt verschwunden, indem die Firmen einfach den Rückzieher gemacht haben und gesagt haben, das tun wir uns nicht nochmal an, jetzt Studien nochmal zu machen. Eine Studie zur Zulassung oder zur weiterhin Zulassung durchzuführen, ist extrem teuer. Damit hat sich das Spektrum sehr eingeschränkt und man kann durchaus sagen, die jetzt am Markt verfügbaren Hyposensibilisierungspräparate sind qualitativ hochwertig und wirksam.
Das heißt also, wenn jemand...
Noch ergänzen? Ja, bitte. Vielleicht sollte man Ihrem Kollegen noch empfehlen, bevor er daran denkt oder auch mit seinem Arzt bespricht, dass nochmal eine sehr, sehr gute Diagnostik durchgeführt wird, dass man wirklich sagt, gegen was bist du denn allergisch, dass man das nochmal verifizieren kann. Und es gibt ein Allergen, ist ja nicht ein einziger Stoff, sondern das setzt sich ja aus vielen verschiedenen Proteinen zusammen. Und wenn er nicht auf das Protein reagiert, was in dem Extrakt drin ist, dann ist das wenig erfolgsversprechend. Aber heute durch molekulare Allergiediagnostik hat man da sehr, sehr gute Chancen, das im Detail rauszubekommen.
Das hat sich auch in den Praxen schon wird auch in den Praxen gemacht. Hm. Entweder per Anforderung vom Labor oder ich mache selbst so eine Diagnostik. Das machen wir auch, die komponentenbasierte Diagnostik. Ja,
also Sie können das durchaus empfehlen. Wer vor 15 Jahren mal das probiert hat und das war nicht erfolgreich, der soll das heute nochmal probieren.
Hm. Genau.
Ja, das ist doch gut. Und dann gibt es ja noch so ein, man möchte fast schon sagen, Wundermittel. Dieses sogenannte Biologikum. Das klingt so einfach, wie es nicht ist, sondern was ist ein Biologikum? Warum hilft es vielen Menschen plötzlich und was liegt da noch vor uns zu herauszufinden, Herr Gebhardt?
Soll ich?
Ja, oder also, okay. Frau Professor Rolf, Sie natürlich auch. Vielleicht, ja,
genau. Also die Biologika ist ja eine ganz große Klasse von modernen Arzneimitteln, die einzelne Abschnitte des Immunsystems lenken und verändern können. Also deren Wirkeffekt darauf beruht, dass sie in Dinge des Immunsystems eingreifen, die halt eine Krankheit ausgelöst haben oder so. Und das hat ganz viele Fachgebiete inzwischen erfasst, diese Biologika-Anwendung. Es betrifft nicht bloß die Allergologie. Es gibt einzelne Stoffe, die man sehr gut jetzt einsetzen kann bei der Neurodermitis. Das ist eine der Krankheiten, die mit verschiedenen Wirkansätzen inzwischen mit diesen sogenannten biologischen Präparaten behandelt werden kann. Es gibt auch welche, sehr viele fürs Asthma. Da hat Frau Professor Raus einen besseren Überblick als ich beim Asthma. Mhm. Auch da hat das wirklich eine ganz große Bedeutung gewonnen. Diese Medikamente sind hochpreisig. Sie müssen natürlich mit der nötigen, es muss eine Indikation zu deren Einsatz bestehen. Also es ist jetzt nicht so, dass ein Mensch, der eine leichte Neurodermitis in den Ellbeugen hat und nirgendwo anders nun so ein Biologikum bekommen muss.
Wenn Sie sagen hochpreisig, worüber reden wir denn da eigentlich?
Ja, oft sind die Preise so im Bereich 4.000 Euro pro Quartal. Und das muss dann halt als Langzeittherapie
verordnet werden.
Ja,
okay.
Genau. Wir hoffen, dass da auch der Gesetzgeber mit seinen GKV-Sparvorschlägen die Preise etwas günstiger gestalten kann.
Aha. Für wie viele Menschen wäre das eigentlich die Lösung? Also das klingt alles so vielversprechend.
Ja, da es jetzt für verschiedene Krankheiten eingesetzt wird, fehlen mir jetzt die Überblicke, wie viele Menschen davon profitieren könnten. Aber der Punkt ist der, diese Präparate sind in den letzten Jahren erst auf den Markt gekommen. Mhm. Immer mehr Disziplinen profitieren davon. Und diese gesamte moderne Medikamente, die jetzt auf den Markt gekommen sind und unsere medizinische Behandlung revolutionieren, die werden sich immer weiter fortleiten in anderen Disziplinen. Ganz viel wird ja auch in der Onkologie gemacht und so. Mhm. Und da haben wir sicherlich riesen Vorteile, aber wir müssen uns auch bewusst sein, dass wir mit diesen hochpreisigen Medikamenten natürlich auch eine Kostenlawine provozieren. Mhm. Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit.
Nur mal so, ich werf Ihnen mal eine Zahl zu. 151 Milliarden Euro kosten Allergien in Europa pro Jahr.
Ja, richtig. Ja.
Mitte des Jahrhunderts wird prognostiziert, werden statt momentan ungefähr 30% der Menschheit 50% der Menschheit mit Allergien zu tun haben.
Das mag so sein. Ich würde jetzt die Zahl von selbst nicht genannt haben, aber wenn diese Prognose so steht, wird da schon was dran sein. Das ist eben genau der Punkt. Wir müssen jetzt mit den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, sinnvoll umgehen. Wir müssen diejenigen, die zum Beispiel mit einer einfachen symptomlindernden Therapie glücklich sind, weiter mit symptomlindernden Verfahren behandeln. Wir müssen die Menschen, die zum Beispiel bei einer Allergie eine Hyposensibilisierung benötigen, hyposensibilisieren. Es ist auch ein Thema.
Vielleicht können Sie noch mal ganz genau erklären, was diese Behandlung ausmacht.
Ganz genau, das ist richtig. Das haben wir noch nicht erklärt. Ja. Es gibt zwei Arten der Hyposensibilisierung. Das eine ist eine Spritzentherapie, wo der Körper durch langsam ansteigende Dosen eines Allergieauslösers in zeitlichen Abständen von einem Monat, am Anfang etwas häufiger, Spritzen bekommt und das 3 Jahre lang. Nach den 3 Jahren ist diese...
Also jede Woche?
Ja, einmal pro Monat.
Entschuldigung, einmal.
Am Anfang etwas kürzere Abstände. Genau. Und dann
einmal im Monat, jeden Monat, ganz 3 Jahre lang. Genau.
Das gibt es inzwischen für einzelne Stoffe auch als Tablette. Mhm. Da kann man allerdings jetzt keine Mischungen dann herstellen. Das heißt, man müsste dann getrennt die Tabletten nehmen. Es gibt für Birkenpollen, für Hausstaubmilben, für Gräserpollen gibt es solche Tabletten. Und es gibt noch einzelne Anbieter, die sind auch sehr selten geworden durch diese Bereinigung des Marktes, die Tropfenpräparate noch verfügbar haben, wo man mit Tropfen im Mund praktisch eine Immunreaktion auslöst oder eine Toleranzinduktion, dass das Immunsystem besser mit diesen Stoffen klarkommt. Das sind diese beiden Verfahren der Hyposensibilisierung, die auch vergleichbar wirken, wo man halt im optimalen Fall den Patienten seine Beschwerden zumindest lindern kann. Ich sage auch nie zu den Patienten, die beseitigen wir. Wir können sie lindern, sie können sich wohler fühlen. Zum Beispiel, wenn sie sonst in der ganzen Saison 100 Tabletten für die Allergie gebraucht haben, brauchen sie vielleicht noch 30 oder 30 Tage was und die anderen Tage nicht mehr.
Und die Tabletten, die man nehmen kann, die machen einen ja oft auch ein bisschen schläfrig.
Die Allergiemittel, die Sie jetzt ansprechen, die haben auch ganz viele Vertreter, die nicht mehr müdemachend sind. Es gibt müdemachende Vertreter oder zumindest leicht müdemachende Vertreter. Aber wenn wir mal zurückdenken in die 80er Jahre, da waren alle Medikamente so, dass sie eigentlich kein Auto mehr fahren konnten. Es gab eigentlich keine Medikamente, die nicht müde gemacht haben und allergiewirksam waren.
Ja, und trotzdem sind wir gefahren.
Der Trabant hat es hergegeben.
Okay, heute sind wir auf alle Fälle schlauer. Ein letztes Statement würde ich mir gern von Ihnen wünschen, was Sie sich wünschen, wenn es darum geht, Allergien besser in den Griff zu bekommen. Wunsch an die Politik, an die Gesundheitspolitik, was wäre der richtige Weg Ihrer Meinung nach? Vielleicht, Frau Professorin Raul, vielleicht wollen Sie damit anfangen.
Also ich glaube, dass eine gute Aufklärung, also wenn man den Arbeitsplatz besieht, dass eine gute Aufklärung ganz wichtig ist, dass im Betrieb auch auf den Gesundheitsschutz Wert gelegt wird, nämlich das höchste Gut des Betriebes sind im Grunde gesunde Mitarbeiter und die können eine ganze Menge dafür tun, dass sie auch gesund bleiben. Und ich finde auch gerade, es gibt bei bestimmten Berufen, auch was die Allergie angibt, gibt es Vorsorgeuntersuchungen, die auch wahrgenommen werden sollten. Und als Angebot, was durch die Berufsgenossenschaften besteht, sich frühzeitig melden, wenn Probleme bestehen, dann sollen mit geeigneten Mitteln drangegeben werden. Und ich denke auch, diese mittlerweile Volkskrankheit Allergie sollte politisch auch im Grunde mehr in den Fokus gerückt werden, denn das verursacht natürlich persönliches Leid, aber auch gesellschaftliche Kosten, die wir auf die Dauer wirklich hoffentlich noch stemmen können. Und dafür müssen wir Lösungen finden, dass wir das auch machen können. Und das würde ich mir wünschen, dass das mehr in den Fokus auch berücksichtigt wird und auch die Aktivitäten der einzelnen Fachgesellschaften hinsichtlich Allergien, ob das die Dermatologen sind, ob das die Pneumologen sind oder die Allergologische Fachgesellschaft, gerade die Deutsche Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie, dass die auch Gehör finden und dass die entsprechend Unterstützung bekommen.
Herr Dr. Geppert, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Zum einen ist die Tendenz, geht immer nach oben, was die Zahl der allergologischen Patienten angeht. Die Zahl der allergologischen Leistungen geht etwas nach unten. Das heißt, es kommt immer mehr zu einer Divergenz zwischen Nachfrage und Angebot. Das heißt, wir brauchen Ärzte, die Allergologie betreiben und auch Therapien machen. die Fachgebiete sind heute so vielfältig und gerade auch, worüber wir heute nicht gesprochen haben, die ganzen onkologischen, also krebsbedingten Inanspruchnahmen nehmen drastisch zu durch die Alterungsveränderung der Bevölkerung, dass einfach dann manchmal auch weniger Zeit bleibt, als man eigentlich am liebsten hätte. Mhm. Und insofern, ja, die Ressourcen an Ärzten müssen zur Verfügung stehen und die Ärzte müssen auch den Mut haben, Allergologie zu betreiben. Es macht nicht jeder, der Allergologie betreiben könnte, aber wir brauchen jeden.
Ja. Herr Lüdecke, was sagen Sie als Innungsmeister des Friseur- und Kosmetikhandwerks?
Was würden Sie sich wünschen? Ja, was wir uns wünschen? Naja, die Ausbildungsleistung, sage ich mal, die sinkt leider in unseren Gewerken. Das liegt jetzt nicht daran, dass es keine Bewerber gibt. Die gibt es genug. Das hat andere Gründe, auch politische Gründe, warum das halt so ist. Aber mit den wenigen, die wir haben und an auszubilden, dann vielleicht eben halt auch Mitarbeiter über die nächsten Jahre, dass wir die als unser höchstes Gut betrachten. Das haben wir schon mal gesagt. Das ist eben halt so, dass man die Mitarbeiter hat und dass eben halt auch hier es genauso wieder heißt, auch mit der Berufsgenossenschaft beziehungsweise eben halt auch mit dem entsprechenden, ja, selber den Gedanken daran, als Mitarbeiter oder als Betrieb zu haben und zu sagen, ich unterstütze meinen Mitarbeiter eben halt dahin, dass er dann präventiv tätig ist und dass er eben halt dadurch auch wirklich lange eben halt erhalten bleibt, was eben halt hier die Gesundheit im allergenischen Bereich angeht.
Gut. Dann danke ich Ihnen für Ihre Expertise heute Abend. Das war's für heute. Die nächste Dienstags-Direkt-Podcast-Folge dann in genau einer Woche. Und wenn Sie unser Thema ganz besonders interessiert, dann empfehle ich Ihnen die neue ARD-Doku »Welche Allergie hast du?« finden Sie in der ARD-Mediathek unter ARD-Wissen. So, und es gibt noch eine Möglichkeit. Sie hören in der Zwischenzeit einfach mal was ganz anderes, zum Beispiel den Sonntagsbrunch mit Promi-Gesprächen von MDR Sachsen, überall, wo es Podcasts gibt und auch am besten zu hören in der App ARD Sounds. Also machen Sie es gut und bis dahin eine schöne Zeit.
Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.